Tierfutter, der Podcast.
Ja, Frühling liegt in der Luft. Die Natur beendet ihren Winterschlaf. Die Vögel wecken uns morgens mit ihren Liebesliedern. Es ist kaum zu fassen, was die Sonne jetzt alles wachküsst, in uns und um uns herum. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich freue mich. Ich bin heute zu Gast bei Maria Rollinger in Exton. Und Frau Rollinger hat eine ganz tolle Aktion ins Leben gerufen mit dem Titel »Hier blüht euch was«. Und jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, was sich hinter dieser Aktion verbirgt. Danke, dass ich hier sein darf.
Welche Ehre für mich. Ich freue mich sehr. Und möchte gerne die Gelegenheit nutzen, das zu erklären. Ja, hier blüht euch was, das kann man ganz wörtlich verstehen. Ich möchte gerne in Rinteln was zum Blühen bringen. Es blüht ja schon einiges, aber das kann gut noch mehr werden. Ein bisschen hintergründig ist dieser Titel schon. Hier blüht euch was bedeutet auch, dass es mit Überraschungen verbunden ist. Ich habe da vielleicht eine etwas andere Vorstellung, was da blühen sollte, als so die landläufige. Mein Ziel ist nämlich, etwas für die wilden Tiere zu tun, sprich für die Insekten, die in aller Munde sind im Moment. Und da gibt es ja viele Aktivitäten, aber ich möchte gerne, dass wirklich was passiert. Und das Wichtigste ist, dass wir Blüten brauchen.
Mhm. Also ich war ja auch ganz mutig. Ich habe vor 2 Jahren eine Blumenwiese angelegt, 10 Meter Durchmesser. Und meine Vorstellung war, ich muss dann weniger Rasen mähen und ich schaffe eine blühende Insel, also so ein Eldorado für Insekten und Schmetterlinge und alles Mögliche. Und dann habe ich die Rasensoden abgetragen und dann habe ich ein bisschen Sand aufgebracht und habe den eingearbeitet, weil die Blumenwiesen ja mageren Boden mögen. Und dann hatte ich so ein ganz bestimmtes Bild auf dieser Samenpackung von einer blühenden Wiese, die wirklich alles geboten hat, was man sich so vorstellen kann. Den Mohn und die Kornblumen und die Kamille und die Margeriten und Lein und Rittersporn und alles. Und da stand dann auch drauf, das blüht jetzt von Mai bis Oktober. Und im ersten Jahr war das tatsächlich fast so. Also wirklich dieses Blütenmeer. Und ich habe mir gleich eine Bank gekauft und habe mich abends dahingesetzt und habe das genossen. Und wir waren alle ganz fröhlich. Und dann diese Erfahrung, sie ist jetzt im 3. Jahr meine Blumenwiese. Und jetzt sieht die ganz anders aus. Und manches kommt gar nicht mehr und ich bin jetzt so verunsichert. Habe ich was falsch gemacht oder sind das die falschen Bodenverhältnisse oder muss ich vielleicht nochmal nacharbeiten und nachsehen und das Gras wieder rausnehmen? Und dann hat mir ja Frau Rollinger gesagt, wir müssen einfach gucken, was die Natur wachsen lässt. Soll ich jetzt mit dieser Gelassenheit daran gehen?
Ja, bitte. Unbedingt. Gelassenheit und Geduld ist die große Stärke der Natur. Die hat viel Zeit. Das ist ungewöhnlich. Und das passt schon zu dem Thema, hier blüht euch was. Also Geduld ist sicher eine ganz, ganz gute Lösung. Aber ich möchte es mal so sagen, zu dem konkreten Fall mit der Blumenwiese. Mohn ist ja eine ganz besondere Pflanze. Das ist eine einjährige Pflanze, die liebt offenen Boden. Das heißt, wenn der Boden ganz nackt ist, dann hat sie ihre große Stunde. Dann ist sie ganz schnell da, blüht ein Jahr üppig. Und zum Beispiel auch da, wo ein Wegrand offen geblieben ist oder im Ackerfeld, wenn das Getreide nicht schnell genug wächst, dann ist sie ganz schnell da. Nur sobald ein bisschen Konkurrenz da ist, der Boden von anderen Pflanzen mitbesiedelt wird, dann verzieht sie sich. Das gefällt dem Mohn überhaupt nicht. Der ist ein typischer Besiedler für offenes Land. Und im 2. Jahr war der Boden nicht mehr offen, deswegen war der Mond nicht mehr da. Die Margerite, machen Sie das ganz anders. Die hat nämlich garantiert im ersten Jahr gefehlt.
Weil
sie ein ganzes Jahr lang braucht, um erstmal eine Blattrosette zu bilden. Das ist nämlich eine Staude. Die muss erstmal Blattmasse bilden, bevor sie eine Blüte zustande bringt. Und die braucht das ganze erste Jahr, um einfach eine Blattrosette zu bilden. Was eine Blattrosette ist, das kennt jeder, der Gänseblümchen kennt. Da kann man drüber wegmähen und die sind ganz schnell wieder da, weil die Blätter am Boden anliegen und vom Mähen überhaupt nicht beeinträchtigt sind. Und im zweiten Jahr kommt ihre große Stunde. Dann trägt sie Blüten und dann ist sie da. Und dann bildet sie Samen. Und die breiten sich aus. Sie wird im dritten Jahr mehr und im vierten Jahr noch mehr. Deswegen heißt die auch im Volksmund Wucherblume.
Ah ja, und schafft die das auch im Gras?
Die schafft das im Gras, wenn das Gras nicht zu stark wachsen kann. Und ob das Gras stark wachsen kann, das hängt davon ab, wie viele Nährstoffe da im Boden sind. Wenn man eine Wiese düngt, mit Stickstoffdünger vor allen Dingen, dann pusht man damit das Gras. Gras kann, ist ein richtiger Stickstofffresser, kann man sagen. Und wenn ich Stickstoff dünge, dann wächst das Gras alles zu Boden. Es bleibt kein Platz, kein Licht, kein Wasser übrig für den Rest. Und das sieht man deutlich auf den Wiesen. Ich habe ja in meiner Kinderzeit bunte Wiesen erlebt, da gab es Wiesenschaumkraut, da gab im Frühjahr, da gab es Butterblumen, das ist ein Hahnenfuß, da gab es Witwenblumen, alle möglichen bunten Kräuter. Und wenn ich heute über diese Wiesen laufe, dann wächst da Gras. Mein Vater hat die Wiesen nicht gedüngt. Das war viel zu teuer, der hat den Dünger für den Acker gebraucht. Heute ist das ein bisschen anders. Da werden die Wiesen gedüngt, weil im Stall nicht mehr 20 Kühe stehen, sondern 120. Und die brauchen eine Menge Futter. Und deswegen brauche ich mehr Gras, weil das für die Tiere einen viel höheren Nährwert hat als die Pflanzen. Aber das hat seinen Preis. Gras wächst so stark, dass alle Blütenpflanzen zugrunde gehen. Deswegen haben wir keine bunten Wiesen mehr.
Ja, hier blüht euch was. Das ist ja so eine Aktion, in der Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden, etwas blühen zu lassen in ihren Gärten, auf den Terrassen, auf den Balkonen. Oder auch die Kommunen sind angesprochen, zum Beispiel über die öffentlichen Flächen nochmal nachzudenken, damit die auch zum Lebensraum werden können. Ich stelle mir das jetzt so vor, als Privatmensch, ich könnte Sie jetzt zum Beispiel einladen zu mir nach Hause und könnte Sie durch den Garten führen und könnte Ihren Blick mal in Anspruch nehmen, Ihren geschulten Blick. Und dann würden Sie vielleicht sagen, ach ja, die Ecke, die ist schon richtig gut. Da wächst Salbei, Thymian und Majoran und was wir alles so haben, Rosmarin, die ist schon richtig gut. Da fühlen sich die Insekten wahrscheinlich richtig gut. Gut und wohl. Und dann gibt es vielleicht auch noch Ecken, wo Sie sagen könnten, ach ja, da könnte ich mir vielleicht was vorstellen oder wie wäre es, wenn Sie da noch mal mehr den Insekten eine Chance geben würden oder so. Oder wie könnte ich mir so einen Spaziergang mit Ihnen im Garten vorstellen, nachdem wir Kaffee getrunken haben?
Dazu müssen Sie wissen, liebe Frau Kuhlmann, mein Herz gehört den Wildbienen.
Oh ja.
Und das sind ganz besondere Wesen. Honigbienen kennt jeder. Die sind natürlich auch mit im Blickwinkel, aber die brauchen nicht so sehr meine Fürsorge, weil es da die Imker gibt, die schon sich sehr gut kümmern um die Honigbienen. Die kennt eigentlich auch jedes Kind. Aber wir haben in Deutschland hier in unserer Umgebung ungefähr 500 verschiedene Arten Wildbienen. Die meisten sind so klein und unscheinbar, dass wir sie vielleicht sicher schon mal gesehen haben, aber sie gar nicht zur Kenntnis genommen haben. Die haben aber eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in der Natur. Abgesehen davon, dass jedes Wesen natürlich seine Existenzberechtigung hat, die ich nicht in Frage stellen möchte. Aber haben sie eine wichtige Bestäuberfunktion. Es sind nicht nur die Honigbienen und die Hummeln, die die Kirschbäume bestäuben, sondern auch die Heerscharen von kleinen, unscheinbaren Wildbienen. die sind in der Zeit, in der die Bäume blühen und die Sträucher blühen, im Frühsommer gut bedient. Da haben wir jede Menge Blütenangebot, denn sie brauchen Nektar als Flugbenzin und sie brauchen die Pollen als eiweißreiche Nahrung für ihre Brut. Ja, dann ist es aber so, dass im Juni, wenn der Holunder ausgeblüht ist, es vorbei ist mit der Pracht. Dann blüht an den Wegrändern und in der freien Natur eigentlich nichts mehr. Und das ist so, dass dann für die Wildbienen, die als einzelne Tiere überwintern und anfangen, langsam von April angefangen, ungefähr März, April angefangen, langsam ihre Völker aufzubauen, dann haben sie gerade richtig viele Individuen und nichts mehr zu futtern. Und das ist eine Zeit, die ganz besonders wichtig ist für die Überlebensfähigkeit der Wildbienen. Und wenn ich durch ihren Garten gehe mit ihnen, dann würde ich ihnen sagen, stellen Sie sich doch mal vor, Sie sind eine Wildbiene. Was wünschen Sie sich denn jetzt wohl hier?
Oh ja, das ist eine neue Perspektive.
Ja, die ist sicher ungewohnt. Das kann ich verstehen. Aber es ist eigentlich sehr einfach. Die wünschen sich Blüten. Und sie wünschen sich nicht große, üppige Dahlienblüten, sondern sie wünschen sich Blüten, die sie kennen. Das heißt, die Einheimischen, die es schon immer hier gegeben hat. Denn man muss wissen, dass viele dieser Wildbienen Nahrungsspezialisten sind. Sie sind spezialisiert auf eine oder auf wenige Nahrungspflanzen. Auch die Pflanzen sind spezialisiert auf die Insekten, weil die ja einen Deal haben. Die Pflanzen brauchen die Insekten unbedingt, um ihre Pollen zu verteilen, um sich fortpflanzen zu können. Und das Angebot, das sie den Insekten bieten, ist Flugbenzin, Nektar, Zuckerwasser mit ein bisschen Duftstoff drin, mit ein bisschen Parfüm, um sie deutlich anzulocken. Mhm. Und Farbe. Farben bei Blüten haben keinen anderen Sinn, als Insekten aufmerksam zu machen. Das ist ein großer Hilferuf. Hier bin ich. Mhm. Komm, ich habe was Leckeres für dich und dafür kannst du meinen Pollen da mitnehmen. Das ist der Deal. Also hinter jedem Insekt steckt eine Pflanze. Manche sind nicht so spezialisiert, die können alles Mögliche nutzen. Honigbienen zum Beispiel sind da nicht so besonders wählerisch. Aber es gibt andere, die natürlich schnell gefährdet sind, wenn ihre Nahrungspflanzen nicht mehr da sind. Und deswegen wäre es wichtig, dass man vielleicht im Garten einfach Wildpflanzen, die ohnehin schon da sind, denn die Pflanzen wissen, welcher Standort da ist und was ihre Existenz ermöglicht, die einfach mal hochkommen zu lassen. Das heißt, den Rasenmäher mal 2 Monate stehen zu lassen.
Oh ja, jetzt verstehe ich auch das Thema, hier blüht euch was. Also ja, das mutet genau. Uns ja auch einiges zu. Also
das mutet Ihnen einiges
zu. Das muss man ja auch innerhalb der Familie diskutieren. Wie soll der Garten aussehen? Wo brauchen wir vielleicht die Flächen für Geselligkeit oder um die Kinder spielen zu lassen? Und wo gebe ich dem Wildwuchs eine Chance?
Ja, genau. Ich habe nicht die Vorstellung, dass ein Garten gleich Wildnis ist. Ein Garten ist für mich ein Raum, in dem sich Menschen um Pflanzen kümmern und um Tiere. Das ist okay. Und jeder hat natürlich selbstverständlich das Recht, in seinem Garten zu entscheiden, was ist mir wichtig. Und da gibt es Flächen, die man für Menschen braucht. Spielplatz für Kinder, Platz zum Sitzen mit den Nachbarn und mit den Freunden zum Grillen und vielleicht auch einfach nur eine ebene Fläche, die ein Staudenbeet schön in Geltung setzt. Aber vielleicht gibt es ja eine Ecke, die man entbehren kann. Eine kleine Ecke, mit der ich anfangen kann. Mhm. Und der ich einfach mal gucken kann, was passiert denn, wenn ich hier mal nichts mache. Das muss ja nicht gleich das ganze Jahr nichts sein, aber mal so eine Zeit lang. Lieber im Sommer den Rasen nicht mähen, als im Winter die Vögel füttern.
Was halten Sie denn von diesen mehr oder weniger noblen Insektenhotels?
Die sind wunderschön, wenn man Insekten beobachten möchte, weil wenn sie richtig konstruiert sind, Klammer auf, viele sind leider ganz, ganz schlecht und ein richtiges Ärgernis, das, was da so angeboten wird. Sie kosten viel Geld und sie sind oft nutzlos. Das finde ich sehr schade. Aber sie sind eine sehr gute Möglichkeit, Wildbienen zu beobachten. Das ist richtig spannendes Kino. Mhm. Und wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, dass die Wildbienen sie eigentlich nicht unbedingt brauchen zum Überleben, denn die meisten Arten nisten im Boden. Mehr als 80% der Wildbienen bauen ihre Wohnröhren im Boden, sind da auch gut aufgehoben. Aber beobachten kann ich sie sehr schön an einer Nisthilfe. Ich habe ein bisschen Problem mit dem Wort Insektenhotel. Mhm. Obschon, auch das hat was, denn würden Sie ein Hotel buchen, ohne was zu essen?
Ja, gute Frage.
Wichtiger ist, ihnen erstmal Futter anzubieten.
Ja, ja.
Also wenn ich Insekten fördern möchte, wäre das Wichtigste, ihnen Nahrungsgrundlagen zu schaffen. Das heißt Pflanzen, von denen sie leben können.
Mhm.
Und dann kann ich mit Nisthilfen eine Möglichkeit schaffen, dass ich auch was davon habe, dass ich sie beobachten kann bei ihrer Tätigkeit. Das ist durchaus cool, wenn die zuerst mal mit dem Kopf rein fliegen und den Pollen ablegen, den sie an ihren Hinterbeinen mitgebracht haben in den Körbchen. Und dann kommt sie wieder raus und dann dreht sie sich um und geht mit dem Hinterteil zuerst rein, legt das Ei drauf.
Mhm.
Und dann geht sie ab und holt die nächste Portion. Wer das einmal beobachtet hat, der ist, glaube ich, ziemlich schnell begeistert davon. Das ist der Nutzen von Nisthilfen.
Mhm. Also auf jeden Fall habe ich ganz viel gelernt in unserem Vorgespräch schon. Ich brauchte da so ein bisschen Nachhilfeunterricht. Mir war das nicht klar, dass dieser Unterschied zwischen Honigbienen und Wildbienen so aussieht. Mir haben die Imker immer gesagt, ich weiß gar nicht, warum alle vom Bienensterben sprechen. Wir kümmern uns doch genug darum. Mir war das wirklich nicht bewusst, dass die Wildbienen ja die eigentliche Arbeit leisten, wenn es um Bestäubung geht.
Das ist definitiv so. Selbstverständlich profitieren die Honigbienen von allem, was wir tun. Die will ich gar nicht abqualifizieren und abwerten, aber sie brauchen meine spezielle Fürsorge nicht, weil die Imker haben. Honigbienen sind, ja, ohne dass ich das Wort jetzt negativ verstanden haben möchte, eine Massentierhaltung. Das liegt aber in der Natur, weil so ein Volk nun mal mindestens 50.000 Individuen hat. Und die brauchen auch Massentracht. Das heißt, es macht Sinn, dass es da ein Rapsfeld gibt. Davon werden viele Honigbienen satt. Und es macht Sinn, dass es kurze Zeit später Phacelia gibt, auch eine Massentracht.
Mhm.
Oder ein großes Sonnenblumenfeld. Das ist für die Honigbienen wunderbar. Für die Wildbienen ist es relativ unergiebig, weil die nämlich nicht jemand haben, der sie an einen anderen Ort trägt, wenn das Rapsfeld ausgeblüht ist, sondern die haben einfach dann kein Futter mehr.
Ja.
Die sind darauf angewiesen, dass dort, wo sie ihren Lebensraum haben, und da stellen sie sich einen Umkreis von maximal 100 Metern vor, dass dort das ganze Jahr über was blüht.
Da müssen wir ihnen schon einiges bieten.
Das wäre gut. Das wäre gut. Aber wie gesagt, das ist im Grunde genommen einfacher, als man denkt, und auch schwieriger, als man denkt. Einfacher, weil man einfach nicht so viel machen, sondern mehr lassen muss. Und schwieriger, weil es bedeutet, dass der Garten anders aussieht als vorher.
Mhm.
Aber da gibt es eine Menge Tricks.
Jetzt für die Zukunft gedacht, wenn es keine Wildbienen mehr gibt, was bedeutet das für die Natur?
Naja, Sie kennen ja vielleicht dieses Foto, das aus China kommt, wo die Menschen mit Pinseln in den Obstbäumen sitzen und die Blüten bestäuben.
Das stelle ich mir im alten Land etwas schwierig vor.
So ist das. Das heißt, Äpfel, Birnen, Kirschen, möchten Sie jede Kirsche selbst bestäuben?
Hm.
Ganz viele unserer Kulturpflanzen sind von der Bestäubung durch Insekten abhängig. Es gibt solche Beispiele, wirklich solche Beispiele aus bestimmten Gegenden in China. Da haben so viel Pflanzenschutzmittel eingesetzt, sind so viel Pflanzenschutzmittel eingesetzt worden, Insektenvernichtungsmittel muss man sagen, Insektizide, dass der Boden nachhaltig vergiftet ist. Und selbst wenn man dort Bienenvölker reinsetzt, sie überleben das nicht. Und dort bestäuben die Menschen die Blüten mit Hand. Das sind die Naschi-Birnen, die man bei uns kaufen kann. Das ist eine Horrorvision für mich.
Ja.
Soweit müssen wir es nicht kommen lassen. Also es ist definitiv so, dass wir absolut abhängig sind davon, dass die Bestäubung weiter stattfindet. Nicht nur die Honigbienen, die eine große Rolle spielen, aber auch die Wildbienen. Und Insektengifte wirken nicht selektiv. Das heißt, sie machen einen Rundschlag und vernichten alle. Wenn ich gegen Kulturpflanzenschädlinge Gift einsetze, zum Beispiel gegen Blattläuse im Weizen, die große Schäden verursachen, dann treffe ich damit auch die Wildbienen. Hm. Das ist das Problem.
Ja.
Dass wir eine Landwirtschaft haben, die darauf angewiesen ist, Pflanzenschutzmittel auszubringen, um ihre Kulturen zu schützen, aber dabei ungewollt in vollem Umfang auch die Wildbienen mit erwischt. Und ich hoffe, dass wir da bessere Lösungen finden in der Zukunft.
Also das finde ich sowieso ganz, ganz großartig, dass Sie versuchen, auch mit Ihrer Aktion versuchen, möglichst viele zu beteiligen. Also Sie haben die Politiker mit am Tisch, Sie haben den NABU mit am Tisch, Sie haben die Bürgerinnen und Bürger mit am Tisch und auch die Landwirte.
Aber den Landwirten haben wir unsere Kulturlandschaft zu verdanken.
Ja.
Wenn es die Landwirtschaft nicht gegeben hätte, dann wären wir hier im Wald. Im Mittelalter sind solche Orte entstanden wie Rodenberg, Hohenrode, Rodental. Das deutet darauf hin, dass dort Wälder gerodet worden sind. Und unsere Umgebung, so wie wir die haben, offenes Land, ist nur entstanden durch die Landwirtschaft, durch die traditionelle Landwirtschaft. Und insofern sind Landwirte die Verursacher unserer Kulturlandschaft, kann man sagen, und auch die Pfleger. Hm. Leider entwickelt sich die Landwirtschaft im Moment in eine Richtung, die mir sehr viel Sorgen und Kopfzerbrechen macht, weil sie auf Massenproduktion ausgerichtet ist, wobei ich gar nicht im einzelnen Landwirt das ankreiden möchte. Das ist einfach ein System, das sich etabliert hat inzwischen, das aus meiner Sicht verhängnisvoll ist.
An dem wir Verbraucher, wir ja auch beteiligt sind.
Aber hallo. Absolut. Mhm. Da haben wir alle unseren Teil daran. Und das ist ein ganz kompliziertes System. Das kann man nicht den Landwirten alleine ankreiden, auch nicht den Verbrauchern alleine. Das ist auch was wir nicht von heute auf morgen ändern können. Aber wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir mit den Landwirten zusammenarbeiten. Das heißt, wir brauchen sie unbedingt und müssen gucken, wie wir Wege finden, diese unterschiedlichen Interessen miteinander zu verbinden. Ich bin sicher, dass das geht.
Mhm.
Und dazu bin ich bereit, einen kleinen Beitrag zu leisten.
Ja, das heißt, Sie befürworten auch diesen sogenannten niedersächsischen Weg, wo man im Zusammenspiel all der verschiedenen Interessen einen guten Weg gefunden hat.
Keine Frage. Da gibt es alte Vorbehalte. Es gibt ja eine traditionelle Feindschaft zwischen dem NABU und den Bauern. Das ist nicht zielführend. Das kann es nicht sein. Wir müssen zusammen an einen Tisch. Ich glaube, dass die Landwirte das wollen. Ich habe da viele einzelne Leute kennengelernt, bei denen das möglich ist. Und ich vertrete als Mitglied im NABU ausdrücklich diese Richtung. Wir müssen das zusammen in Angriff nehmen und wir sollten uns verabschieden von den alten Vorurteilen. Wir müssen einfach zusammenarbeiten.
Ja. Denn das, was wir zu bedenken haben für die Zukunft, das gibt uns ja vieles auf. Und wir haben alle bestimmte Bilder im Kopf, die machen nicht nur nachdenklich, die bleiben auch. Wenn ich durchs Wesertal fahre und schaue so Richtung Schaumburg, und sehe dann diese trockenen, kranken Nadelbäume, die gefällt werden müssen. Das ist ja schon ein gewaltiger Einschnitt und das tut richtig weh. Und was mich jetzt interessiert, Sie sind ja nun jemand, der viel Hintergrundwissen hat, der sich sehr mit dieser Sache beschäftigt hat. Zwischen Sorge und Hoffnung, wo befinden Sie sich, wenn Sie an unsere Natur, an unsere Welt denken?
Natürlich habe ich Sorgen, aber die machen mich nicht klein. Es gibt ja etwas aus unserem Programm. Das ist eigentlich ein Satz, der alles sagt. Viele kleine Tröpfchen machen den Honig. Viele kleine Nektartröpfchen. Das ist meine Strategie. Das heißt, ich kann sicher nicht dieses ganze System ändern, aber ohne die Nektartröpfchen gibt es keinen Honig. Und ohne die kleinen Dinge werden wir nicht weiterkommen. Ich möchte gerne von unten anfangen, an der Basis anfangen, mit kleinen Projekten anfangen, Menschen zeigen, welche Kostbarkeiten wir noch haben hier und ihnen Mut machen, mal was Neues auszuprobieren. Das soll ihnen gar nicht wehtun, wie weit sie sich selber verändern wollen, das muss ich jedem selber überlassen. Aber ich kann sie, glaube ich, ganz gut locken.
Das ist schön. Wir haben bei den Landfrauen immer gesagt, global denken und lokal handeln. Also das Große im Blick haben, aber diese kleinen Schritte gehen.
Ja, ich bleibe bei den Nektartröpfchen.
Bei den Nektartröpfchen, ja. Ja. Aber Sie haben mir im Vorfeld auch gesagt, Sie haben deshalb auch eine große Hoffnung, weil Sie unserer Natur viel zutrauen.
Ja, also wenn ich sehe, wie schnell die Natur sich ein verlassenes Grundstück zurückerobert, dann bin ich immer wieder ganz erstaunt. Das ist unglaublich, was Pflanzen leisten können und in der Folge auch Tiere. Das gehört immer zusammen. Das sind Kreisläufe, Zusammenhänge, die so alt sind, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Die sind in Milliarden Jahren gewachsen, sehr langsam. Und im Moment funktioniert das Ganze. Wenn ich in Rinteln zum Beispiel für das ökologische Maatkonzept unterwegs bin, um die Wegränder zu kartieren und zu gucken, was hier wächst, dann fällt mir auf, dass noch ganz, ganz viel da ist, dass wir wirklich große Ressourcen haben, gerade in dieser Gegend, die immer mehr ins Versteck geraten und wo man inzwischen schon ganz genau hingucken muss. Aber sie sind noch da. Und ich denke, da ist noch ganz viel zu retten. Wir sollten nicht mehr zu lange warten damit. Mhm. Deswegen denke ich, jede Blüte zählt. Auch wenn es eine ist, die nicht eine heimische ist. Sie ist besser als keine, aber ich weiß, wie es besser geht.
Sie haben das ja auch dokumentiert mit so vielen schönen Fotos und die ermutigen ja auch. Und die laden auch ein, etwas zu tun für unseren Lebensraum Natur. Und wenn ich morgen früh nochmal durch meinen Garten gehe, da kommen mir bestimmt einige Gedanken in Erinnerung an dieses Gespräch und vielleicht werde ich auch wie eine Wildbiene gucken. Ich setze mich auf die Bank und schaue mich mal um. Wer weiß, ich habe den Eindruck, das tut gut, wenn wir drüber sprechen, wenn wir uns gegenseitig auch inspirieren und Mut machen und einladen zu diesen kleinen Nektartröpfchen oder Schritten.
Ja, das ist mein Ansatz. Da freue ich mich sehr.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben und wünsche Ihnen für diese Aktion ganz viel Erfolg, dass ganz viele mitmachen und dass Sie viel bewegen können.
Ja, vielen Dank. Und ich denke, das ist ja jetzt mit diesem Podcast eine Möglichkeit, viele Leute zu erreichen. Sprechen Sie mich an, herzlich gerne. Ich habe viel Zeit und das ganze Herz voll Blut für dieses Thema.
Oh, wie schön. Vielen lieben Dank, Frau Rollinger.
Gerne.